Weißt du, welche Frage ich mir gestellt habe, Nils? Wie man es schaffen kann, bei so vielen Vereinen zu spielen und jeder sagt, toll, dieser Nils Petersen, also über den können wir nur Gutes sagen. Wie schafft man sowas?
Gute Frage. Ich meine, das Schlimme ist ja, dass das selbst immer die Verteidiger gesagt haben. Das hat mich eigentlich nie gefreut, dass die dann immer gesagt haben, oh ja, mit Nils, das hat immer gepasst. Auch im Training haben sie mich gerne gegen mich verteidigt. Also nicht nur die Angestellten oder Fans, sondern auch die Verteidiger. Das ist vielleicht der einzige Makel. Aber ansonsten ist natürlich ein großes Kompliment, wenn man irgendwo immer gerne gesehen war.
Ja. Herzlich willkommen. Wir sind zurück aus der Sommerpause mit einem Gast, der zu den wenigen Fußballern gehört, die in der Lage sind, ein Buch zu schreiben. Nils Petersen ist heute unser Gast. Und bevor wir beginnen, gibt's natürlich das obligatorische Intro.
Habt ihr euch auch schon immer mal gefragt, was wohl dieser einst so erfolgreiche Profisportler oder jene siegreiche Profisportlerin heute machen? Dann seid ihr genau richtig. Denn hier rede ich mit den ehemaligen Aktiven, wie sie den Weg ins normale Leben, abseits von Flutlichtfans und dem geliebten Sport gefunden haben. Wir werden zurückschauen auf die Erfolge oder die Niederlagen, wenn es sie dann gab, aber vor allem unterhalten wir uns über die Zeit nach dem Leistungssport. Mein Name ist Florian Weichert und ich war selbst einst Fußballprofi und arbeite seit Ende der 90er Jahre als Sportjournalist für den MDR. Und ich freue mich im Podcast Profisport.de, jetzt Plan B, auf eine launige Zeit mit
Nils Petersen. Herzlich willkommen. Nils, normalerweise besuche ich meine Gäste ja zu Hause. Heute sind wir mal beim MDR zu Gast. Nutzen deinen Auftritt beim Riverboat. Wenn ich dich zu Hause besucht hätte, was wäre es gewesen? Die Küche, das Wohnzimmer, der Fitnessraum oder dann doch unten der Keller, die Kellerbar, wo die ganzen Trikots hängen, hinter Glas? Was wäre es geworden?
Vermutlich die Terrasse, weil in Freiburg ist natürlich meistens schönes Wetter.
Ah, okay.
Haben wir heute hier auch in Leipzig. Aber klar, ob das dann vom Ton gegangen wäre, das weiß ich natürlich nicht. Da bin ich kein Profi.
Okay. Och, das habe ich auch schon gemacht mit Ronald Raue, dem Kanu-Weltmeister mehrfachen. Das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Nils, dich braucht man eigentlich gar nicht vorstellen, aber es gehört zur Tradition dieses Podcasts, dass ich es trotzdem mache. Es wird lang. Liebe Freunde, olympische Silbermedaille in Rio 2016. Warum die nur Silber geworden ist, das klären wir dann später nochmal. Dort wurde Nils Petersen auch mit 6 Toren Torschützenkönig. Dann geht's weiter. Bayern München, Champions League Finale 11-12. Deutscher Vizemeister im selben Jahr 2011-2012. DFB-Pokalfinalist auch in diesem Jahr. Nur leider hat es dann zur Kirsche auf der Torte nicht ganz gereicht. Beim SC Freiburg auch wieder im DFB-Pokalfinale 2022, das ist noch gar nicht so lange her. Und deutscher Zweitligameister 2015-16, dann ist er noch geworden, der Torschützenkönig der zweiten Bundesliga, Sportler des Jahres der Stadt Freiburg, Torschütze des Monats Januar 2018. Kann man sich immer noch mal wieder gerne angucken, dieses 40-Meter-Tor war es, ne?
Ja, genau.
Hast du das, ist das immer noch präsent eigentlich sowas oder verwischen oder wird es immer schöner in der Erinnerung?
Nee, man kommt nicht mehr in die Emotion rein. Also so oft ich mir das Tor nochmal angeschaue, ich will da reinkommen und das nochmal fühlen, aber du fühlst es nicht mehr.
Ja, schade. Dann Torschütze des Jahres, also 2018, Kickerstürmer des Jahres 2018 und zweiter Platz beim Fußballer des Jahres 17-18. Das sind sehr, sehr viele Erfolge. Zufrieden mit dem, was du erreicht hast, denn nicht jeder darf sich ins Goldene Buch der Stadt Wernigerode eintragen.
Ja, also mehr als zufrieden. Also ich glaube, mit 12 habe ich gedacht, ich kann vielleicht mal irgendwann, weil mein Vater Fußball spielt in der Verbandsliga, und mit 15 habe ich gedacht, jetzt gehe ich aufs Internat und vielleicht kann ich irgendwann mal sogar Geld verdienen mit Fußball, und dann sitze ich heute hier in Leipzig und lass mir diese ganzen Erfolge vorlesen und genieße das natürlich auch. Ja. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich find's blöd, aber bin wahnsinnig stolz auf alles Erreichte und freue mich über jeden einzelnen Titel und auch über zweite Plätze.
Ja. Und alles begann in dieser wunderschönen Stadt im Harz, die ich gerade erwähnt habe. Geboren am 6. Dezember, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen, naja, bescheiden, ne? So kurz vor Weihnachten, 3 Wochen vor Weihnachten, da sind die Geschenke nicht allzu groß gewesen, oder wie war das?
Oh, ich habe immer nur Fußballschuhe bekommen, also wahrscheinlich hätte ich auch Ostern Geburtstag haben können, es hätte nichts geändert an dem Geschenk.
Ja, und Digger war dein Spitzname, dein alter Herr nennt dich heute noch so, obwohl du Gärtenschlank bist. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Ich war als Kind relativ mopplig, dick, wie man es auch ausdrücken mag. Und ja, dann stand er immer hinterm Tor, wenn wir ein Spiel hatten, und hat immer geschrien, Dicker, explodiere. Und das war dann so das Standard-Ausdruck auch in der Kabine. Und das haben auch echt viele Freunde übernommen. Also selbst mein bester Kumpel nennt mich auch immer noch so.
Dicker?
Ja.
Okay, aber das nimmst du nicht persönlich. Also gibt ja viele Assoziationen, die man damit verbindet. Aber da stehst du drüber.
Ja, total. Also keine Ahnung, weil ich dann vielleicht auch heute schlank bin oder so.
Ja,
oder
genau.
Fußball ganz gut getrainiert, dass man das dann vielleicht nicht so aufnimmt, wie es vielleicht jemand anders aufnehmen würde.
Ja, schöne Grüße gehen raus an deinen Vater, der im Moment eine kleine Bypass-OP hinter sich bringen muss. Gute Besserung von der Stelle. Geht's ihm gut? Hast du Kontakt gehabt jetzt gerade noch?
Ja, wir haben heute noch telefoniert und klar, habe ihm auch gute Besserung gewünscht und er wird zu einer Pause verdonnert. Der eine oder andere braucht das manchmal.
Ja, und wenn wir schon sind in deiner Kindheit, in deinem Buch schreibst du, dass du auch oft nach 21 Uhr erst im Bett warst, weil du mit dem Fahrrad eine Stunde hin und zurück zum Training gefahren bist. War das alles freiwillig, ohne Druck? Das Thema ist ja gerade aktuell.
Nein, aber auch Druck dahinter. Also ich hatte jetzt nicht jedes Mal Lust auf Training oder jedes Mal Lust nach der Schule noch irgendwie was zu tun zu haben, und ich war ja auch mal kaputt oder müde, aber es hat mir nicht geschadet, dann der eine oder andere Tritt in den Hintern, dass man dann auch seine Verpflichtungen hat, der nachgeht. Natürlich immer noch im gewissen Maße, ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Jahr lang jeden Tag keine Lust mehr gehabt hätte, wäre es was anderes gewesen, aber die typischen Launen eines Kindes, und dann, ja, wurde ich halt auch so erzogen, da trotzdem auch meinen Verpflichtungen nachzukommen.
Durchziehen, sozusagen.
Ja.
Du hast früh gemerkt, wo das Tor steht. Das sind so Dinge, die dein Vater dir mehr oder weniger erzählt hat aus der Kindheit. Wie hast du das gespürt?
Ja, ich hatte einfach einen guten Instinkt im Strafraum. Ich habe immer richtig gestanden oft, und irgendwann stehst du so oft richtig, dass du merkst, okay, wahrscheinlich ist das eine Gabe, dass ich so oft dastehe, wo der Ball hinkommt. Ja. Und das hatte ich schon sehr früh, weil ich ja auch, wie im Buch vermerkt, ganz oft in vielen Parametern nicht der Beste war. Im Gegenteil, im hinteren Drittel. Und da waren auch viele in meiner Jugend besser als ich und hatten auch wahnsinnig mehr Potenzial und Schnelligkeit und Kraft und Größe. Aber in diesem Bereich war ich dann doch immer schon sehr, sehr gut.
Heiko Weber möchte ich mal ins Spiel bringen, wenn wir in deiner Kindheit mal so stehen bleiben. Fußballfans ist der Name ein Begriff, allen anderen sei erklärt, langjähriger Spieler in der Oberliga und zu Zweitliga-Zeiten beim FC Carl Zeiss Jena, später auch Trainer dort. Entdeckt dich für die große Fußballbühne, kann man das so sagen?
Ja, absolut. Es war halt ein Heimturnier, da war er da und hat da irgendwas in mir gesehen und mich dann auch eingeladen zu einem Probetraining. Er war ja damals Cheftrainer der Profis, das heißt, er hätte sich gar nicht die Mühe machen müssen, da irgendwie für die A-Jugend oder B-Jugend was zu sichten, aber hat er was erkannt, und das war natürlich mein Glück.
Mhm. Und nach Jena gehen, das war klar? Also hast du genommen wie ein Sechser im Lotto, oder hast du dich erstmal, weiß nicht, von zu Hause weg und...
Ich war immer ein Zweifler, mein ganzes Leben, und auch in dem Moment war es für mich eher so, nee, das mache ich doch nicht, oder? Also ich war auch ein bisschen Papakind, aber auch Mamakind, und es ist mir schon schwer gefallen, dann so jetzt die Sachen zu packen von 0 auf 100, jetzt ohne Vorbereitung, ja, jetzt nicht dieses Wissen, ich gehe jetzt mal ein Jahr nach Neuseeland nach der Schule, sondern nee, ich gehe jetzt wirklich mit 15 von zu Hause weg und pack meine Sachen und bin dann irgendwie 3 Stunden entfernt. Das war schon ein Schritt für mich, und der ist mir wahnsinnig schwer gefallen.
Nach Jena gehen heißt aber auch selbstständig werden, ne? Also in so ein Internat einzuziehen. Inwieweit hat das geholfen zur Selbstständigkeit? Die strengen Blicke noch vielleicht von Eisi, Ralf Eismann, der damals auch schon Internatsdirektor war. Das ist jetzt so ein kleiner Insider. Wer aber mit dem Jena Sport verbunden ist, der kennt Herrn Eismann, gerade in Rente gegangen. Ein Unikum, kennen alle dort. Ja, war er sehr streng?
Also er hat mich vor kurzem auch noch besucht. Nee, ich hatte nie ein Problem mit ihm. Okay. Also ich war aber auch immer ein vernünftiger Junge. Also ich will mich jetzt nicht irgendwie selbst das alles immer schön ausmalen und irgendwas erzählen, aber ich war eigentlich mal ein ruhiger, unauffälliger Junge, sag ich mal, und habe jetzt nie groß Ärger fabriziert. Ja. Deswegen, glaube ich, haben wir auch heute noch einen guten Austausch, weil ich ihm nie in die Quere gekommen bin. Und war eine wunderschöne Zeit, das Internat. Also Selbstständigkeit wird da groß geschrieben. Jeden Donnerstag Putzdienst, da kamen wirklich die Erzieherinnen, haben geguckt, und dann gab es Punkte, und dann wolltest du dich auch nicht blamieren. Schon gar nicht vor den anderen Mädels auf der Etage, dass sie sehen, beim Peter sind sie überhaupt nicht aufgeräumt. Ja. Also der Anspruch war schon hoch.
Dein Zimmerkollege damals hat immer mal gewechselt, oder?
Ja, jedes Jahr hatte ich dann eigentlich jemand Neues, weil es auch spannend war, mit wem anders, dann war man mit dem ein bisschen mehr befreundet, und dann ist der andere vielleicht runter von der Schule. Also das hat natürlich auch wahnsinnig zusammengeschweißt, und deswegen ist es manchmal auch schade, dass man heute gar nicht mehr den Riesenkontakt zu den Jungs hat.
Aber ich soll dir sagen, die Jena Schule, Sportschule freut sich. Ich war vor kurzem da, habe den Direktor getroffen. Wenn du dort mal vorbeikommst und dein Buch vorstellst, muss nicht morgen sein, aber vielleicht mal im Laufe.
Wir hatten heute witzigerweise Kontakt.
Ach, zum so, es passt. Ja, da, naja, da fügen sich ja die, quasi die Wege. Fußball in Jena, das war für dich der Durchbruch im Profibereich. Die Geschichte, die ich da im Buch gelesen habe, kann ich wirklich jedem nur nochmal ans Herz lesen. Nils Petersen, Bankgeheimnisse, Selbstgespräche eines Fußballprofis. Es liest sich wirklich sehr, sehr leicht und man lernt auch schöne Anekdoten kennen, wie zum Beispiel die, als du mal beim Training bei den Profis schnuppern durftest, dass beruhte nicht in erster Linie darauf, dass du so gut warst, sondern da war gerade keiner da und du warst im Internat.
Ja, wir hatten wahnsinnig viele Schüler und Sportler aus Thüringen, die sind dann immer am Wochenende nach Hause gefahren und ich war damals 3 Zugstunden entfernt, bin dann oft dort geblieben, weil es für mich leichter war und habe das auch manchmal genossen, so die Auszeit am alleine im Internat und dann kam halt der Anruf, 11 gegen 11, es fehlt einer, wer ist noch da im Internat und dann ja, musste ich meine Sachen packen, konnte gar nicht drüber nachdenken, nein zu sagen vielleicht, weil ich vielleicht irgendwie was anderes vorhab und bin dann natürlich mit einer ordentlichen Portion Respekt und auch Angst dann rüber ins Abisportfeld.
Die haben 11 gegen 11 gespielt und haben quasi noch jemanden gesucht und das war wahrscheinlich so ein freies Länderspielwochenende, wo die quasi nochmal einen Test brauchten. Und hast du noch irgendwelche Erinnerungen? Wer war Trainer? Welche Mitspieler waren damals?
Ich bin ja das erste Mal in diese Kabine. Das war ja für mich immer so dieses Stadion. Ich war ja auch Ballholer und ich war ja eher Fan als irgendwie ein Teil dieser Mannschaft oder des Vereins, weil ich ja irgendwie auch ein Junior halt war. Aber als ich dann erstmal in die Katakomben gekommen bin, das war schon Ritterschlag, aber irgendwo auch ein Wahnsinnsgang mit viel Angst im Gepäck. Und wenn man dann am Trainerbüro vorbeigeht, Heiko Weber war Trainer, den kannte ich zumindest schon mal. Und da waren ein paar Jungs auch dabei, die ich natürlich trotzdem irgendwo auch schon mal miteinander kennengelernt habe. Aber das waren alles für mich, die waren für mich zu weit weg. Und auf einmal war ich mittendrin und habe mich echt ganz gut angestellt, weil ich dachte, das reicht jetzt sowieso nicht, ich mache das jetzt einfach mal mit. Und am Ende habe ich mich dann so gut angestellt, dass ich ein paar Mal mehr mittrainieren durfte, ja.
Schön. Und da, das ist dann so etwas, was man, glaube ich, nie wieder vergisst in seinem Fußballerleben. So die Anfänge bei irgendeiner Station oder so, die ersten Tage sind immer ganz wichtig, ne? Das kenne ich aus eigenem Erleben, aber das ist ja noch länger her, aber das spüre ich gerade aus deinen Erzählungen und so wie du das gerade schilderst. Ich will jetzt nicht chronologisch durch das Buch gehen, sondern die Leute sollen das auch selber lesen. Ich will dich fragen, was waren das für Gedanken, was waren das für Ziele, wenn man irgendwann bei Bayern München spielt?
Also ich habe mir nie die höchsten Ziele gesteckt. Also ich kenne wahnsinnig viele Experten, die dann auch dafür stehen, man muss Ziele haben und man muss sich einen Fokus haben und man muss sich einen Plan aufstellen, einen Zweijahresplan, einen Vierjahresplan, irgendwas. Aber so war ich nie, weil ich immer so ein Stück weit dankbar war, überhaupt da schon zu sein, wo ich war und wo ich bin. Und dann in dem Moment, wenn du zu Bayern München kommst, bist du irgendwie schon in der besten Firma. Es gab keine bessere. Und ich habe mich aber bei weitem nicht als Bestandteil dieser Mannschaft gesehen, weil ich einfach qualitativ nicht das Level hatte, um dort mitzuschwimmen.
Du kamst aus Cottbus, aus der zweiten Liga. Ihr seid mit Cottbus damals aufgestiegen in die erste Liga?
Nee, wir sind Sechster geworden, ganz gutes Jahr gespielt.
Aber du bist Torschützenkönig geworden. Du hast viel getroffen.
Ja. Und das hat dafür gesorgt, dass dann halt Bayern Interesse hatte und so ein bisschen Backup für Gomez gesucht hat und Olic und Müller. Aber so, dass man so zumindest noch einen Jungen in der Hinterhand hat. Und das hat auch gepasst. Also ich habe ja auch meine Einsätze und Tore auch gehabt. Nicht viele, aber ich hatte sie. Und es ist immer so ein kleiner Ausschlag in der Vita. Also die Leute interessiert es immer noch heute wahnsinnig, was zur Bayern-Zeit so abging. Mhm. Und ich bin, glaube ich, der Letzte, der keinen Titel geholt hat mit den Bayern. Also ich habe ja wirklich, bin 3-mal Zweiter geworden, war weg und dann kam das Triple. Also die waren nicht böse, dass ich da weggegangen bin wahrscheinlich.
Aber nee, das glaube ich nicht. Das sind manchmal so Dinge, die sich dann ja mehr oder weniger fügen. Oder da wirst du, ich sag mal so, ein Bruchteil für gesorgt haben, dass Bayern in dem Jahr nicht Meister geworden ist. Also Cottbus stieg damals, bevor wir zu den Bayern nochmal kommen, gehen wir nochmal ein Stück zurück. Es gibt diese Station NEG Cottbus, du wechselst damals dorthin zum Erstligisten. Cottbus, Erstligist, ne? Ja. Darf man nicht vergessen. Und wirst dort Bundesligaspieler. Am 23. Mai 2009, ist dieses Datum irgendwo eintätowiert oder bist du Tätowierung, also bist du frei von diesen?
Ich bin einer der wenigen Nicht-Tätowierten.
Und muss man sich dafür Sprüche anhören in der Kabine dann irgendwann im Laufe der Jahre?
Noch nicht. Noch sind ein paar Auserwählte dabei, die es noch nicht haben. Und gerade aber, klar, meine Generation wird auch weniger, also kommen eher ein paar Junge nach, die dann sich wahrscheinlich jedes Spiel drauf tätowiert haben.
Ja.
Aber das Datum bleibt natürlich, nicht das Datum, das Spiel bleibt eine Erinnerung. Ja. Und es war ein 3-0 gegen Leverkusen. Und einmal, man war ja schon stolz, mal Drittliga-Profi zu sein, Zweitliga-Profi und dann irgendwie ganz oben anzukommen, das war schon phänomenal, ja.
Ja, Cottbus stieg aber ab in dem Jahr dann. Aber für dich war das dann gefühlt wie ein Aufstieg. Vom Bankspieler zum Stammspieler, was war das plötzliche Geheimnis oder was war dein Geheimnis, sich plötzlich nicht mehr, Entschuldigung, auf die harte Holzbank an der Seitenlinie setzen zu müssen, sondern den Zuschauern vom Mittelkreis zuwinken zu dürfen?
Also in erster Linie habe ich mich immer am wohlsten gefühlt in einer Mannschaft, wo ich ein bisschen Vertrauen bekommen habe, wo ich dann das Gefühl bekommen habe, gebraucht zu werden. Und das geht natürlich meistens erstmal mit sportlichen Erfolgen. Die stellen sich dann aber erst ein, wenn man natürlich dann auch ein bisschen sich Vertrauen erarbeitet hat und Einsätze bekommt und dann auch trifft. Das ist ja in meinem Stürmerfall das Wichtigste, das A und O. Und so hat dann eins zum anderen geführt, dass man dann immer erfolgreicher wurde und dann auch einfach auch das Niveau für die zweite Liga in dem Moment hatte. Das hat mir in die Karten gespielt, weil ich war noch kein Bundesligaspieler und mit Cottbus in der Bundesliga hast du natürlich nur hinten drin gestanden und um alles gekämpft, um jeden Meter, um jeden Punkt. Und in der zweiten Liga hast du dann auch vorne mitgespielt, hast natürlich dann auch viel mehr Szenen in der Offensive und das hat mir schon wahnsinnig in die Karten gespielt.
Und dann Torschützenkönig zu werden in der zweiten Liga, 25 Treffer sind es am Ende. Der reicht für einen Vertrag bei Bayern München, ne? Das war doch dann, wenn man in Cottbus abgestiegen aus der ersten Liga, zweite Liga, dann im zweiten Jahr Torschützenkönig wird, ist doch fast wie ein Märchen. Oder wie im Märchen, wenn der Prinz die Prinzessin kriegt oder so, oder?
Ja, so hat sich das angefühlt. Ich weiß noch, ich war bei meinem damaligen Berater und da hat er so wie so eine Mappe gehabt und aufgeschlagen, welcher Verein schon mal angerufen hat. So, okay. Ne? Und das war schon cool. Aber irgendwie auch unheimlich, weil ich dachte, okay, krass, also ich habe jetzt trotzdem nur in Cottbus meine Tore erzielt, aber dass dann wirklich dann gefühlt jeder Bundesligist irgendwie mal, zumindest sich mal erkundigt hat, war schon besonders. Und die Bayern waren sogar die einzigen, die mir dann sogar entgegengekommen sind, die dann nach Cottbus gekommen sind und gesagt haben, komm, wir wollen ja was von dir. Ja, und dann war es natürlich auch was Besonderes, dass man sozusagen den hohen Besuch bei sich hatte.
War das Uli Hoeneß persönlich damals das oder war Christian Nährlinger?
Genau, als Manager und mit Jupp Heynckes habe ich dann telefoniert mit seinem Handy. Und das war natürlich dann auch irgendwie surreal.
Das ist komisch, ne?
Ja, andere Welt. Also Cottbus war schon cool, aber das war natürlich dann irgendwie nochmal eine andere Liga.
Das ist Wahnsinn. Die folgende Geschichte, die gefällt mir am besten. Und dafür habe ich deinen Vater nochmal angerufen, wie er die Sache heute sieht. Also, man stelle sich vor, du gehst von Cottbus zu den Bayern und so wie es dein Naturell natürlich ist, gibt es keinen lauten Einmarsch mit Pauken und Trompeten, sondern eher einen stillen. Zu der Geschichte muss man sagen, dass Bayern München auch noch Mario Gomez verpflichtet hatte und er somit ein Konkurrent für dich war, aber aus dem leisen Gang in die Kabine am ersten Trainingstag wurde nichts. Warum?
Ja, mein Vater hat mir vorweggenommen mit einem guten Interview. Wir wollten eigentlich so ein bisschen ruhig bleiben vorher und dann hat er natürlich dann nochmal einen rausgehauen. Ich glaube, die Überschrift war, mein Sohn muss sich doch nicht vor Gomez verstecken.
Ich habe ihn angerufen nochmal zu diesem Thema und das hat er mir am Telefon verraten noch.
Und dann kam der Berater um die Ecke und sagte, wir haben hier Dortmund, wir haben Bayern München, wir haben Leverkusen, wir haben Gladbach, wir können es aussuchen. Und da habe ich natürlich dann gesagt, dann gehen wir in die beste Firma der Welt. Das war mein Standpunkt, zu lernen, aber auch sich vorne schon mit anzustellen. Du kannst ja nicht nach Bayern wechseln und zu sagen, na, ich will ja hier nur lernen und ich will mal schauen, was ich kann. Also wer damals schon zu Bayern gewechselt ist, das war vor 20 Jahren so, das ist heute so, da musst du auch gewisse Mentalität mitbringen, Siegermentalität. Ich will hier spielen, ich will hier gewinnen, ich gehöre dazu. Und das war mein Anstoß eigentlich. Gar nicht despektierlich gegen Mario Gomez oder Olic, die da waren, ja, als Stürmer. Sondern das war einfach, um Nils mit eigentlich, er kennt ja auch die Bild-Zeitung, habe ich gesagt, die haben es natürlich ein bisschen übertrieben, ja. Ich habe das ja nun nicht so größenwahnsinnig gemeint und arrogant, sondern einfach, weil ich weiß, ich bin bis heute weiterhin Fan von Nils, ja. Also, Er macht sich wirklich kleiner, als er ist. Also wenn er in seinem Buch schreibt, mit bescheidenen Mitteln hat er es eigentlich geschafft, wo er das nie gedacht hätte. Was, welche bescheidenen Mittel? Ich habe selten einen Mittelstürmer gesehen, der beidbeinig und kopfballmäßig so souverän ist, in der Box. Also wenn du mit ihm Trainingsübungen gemacht hast, du hast einfach, hast du ruhig staunen. Ja, also ein Stürmer, was soll denn noch alles können? Ja, also dann ist er, dann wäre er bei Barcelona oder Madrid. Ja, also ich denke schon, er macht sich immer ein bisschen kleiner. Das ist aber seine sympathische Art. Und ich bin eher der immer sagt, du kannst auch mehr. Und das war schon immer mein Credo. Ja, also eigentlich ist er für die Welt viel zu lieb. Aber andererseits bin ich natürlich mächtig stolz, dass er überhaupt Bundesligaspieler, Nationalspieler, Publikumsliebling und alles, was dazugehört, gewonnen ist. Also da muss man einfach sagen, es ist schon ein geiler Typ, geiler Sohn, ein geiler Kicker. Ich war immer und bleibe Fan von Nils Petersen.
Das sind doch die schönsten Worte, die man kriegen kann vom Papa, oder?
Ja, total. Und man kriegt ja erst später auch einen anderen Blick darauf. Also ja, auch auf dieses Interview damals, was er damit bezwecken wollte. Ja. Und es war ja nicht irgendwie so ein bisschen, ich möchte jetzt mal ein Interview geben und auch in der Zeitung stehen. Hat er nicht nötig, aber sondern er wollte mich dann sozusagen das ausgleichen. Meine Marke, die ich hatte, weil ich wirklich dann halt auch keine Ellenbogen hatte und so, hat er dann versucht natürlich, vielleicht auch mich auch oft stark zu reden und alles dafür zu tun, dass ich da auch Selbstbewusstsein auch vielleicht künstlich eingehaucht kriege.
Das braucht man schon, ne? Wenn man zu den Bayern geht.
Ja, das ist, du bist ja jedes Training, du gehst so raus und bist mit den Besten der Besten aus Deutschland zusammen und da trifft es die Elite auf dem Trainingsplatz und du musst mitschwimmen und das Niveau hatte ich ja noch nicht, weil ich war Zweitligastürmer, hatte noch gar nicht die Erfahrung und ich war noch nicht mal richtig ausgereift mit 21 so gefühlt und da musste ich halt ein ungeheures Selbstbewusstsein vorspielen. Ja, du gehst ja nicht hin und machst dich irgendwie klein, sondern versuchst dich irgendwie künstlich groß zu machen, hast es aber nicht gefühlt. Und das hat unheimlich Energie gekostet, ne? Weil du jedes Training nicht abfallen wolltest von der Qualität, aber das passiert natürlich automatisch.
Wie würdest du heute deine Zeit bei Bayern bilanzieren?
Absolut lehrreich, bin dankbar, ich durfte Champions League spielen, ich durfte Finals beiwohnen, ich durfte viele spannende Menschen, Persönlichkeiten kennenlernen. Ich habe jede WM, EM danach genossen, weil ich immer gesagt habe, das sind meine Kollegen oder waren meine Kollegen.
Ja.
Und habe auch wahnsinnige Wertschätzung erfahren. Das ging ja schon los, dass man mich in Cottbus besucht hat, dass man mir die Rücknummer 9 gegeben hat, dass man meinen Vertrag verlängert hat, trotz Abgang nach Bremen dann. Also viel Wertschätzung erfahren und auch Jahre später immer im Spielertunnel, die Jungs, die wussten immer genau, wie viel Tore ich schon hatte oder irgendwas. Also war auch sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen.
Du hast es gerade angesprochen, Werder Bremen. Du gehst dann quasi zum Wohlfühlclub der Bundesliga, ne? Scheinbar nicht nur für dich. Alle schwärmen von diesem Verein Werder Bremen. Warum?
Ja, da oben im Norden irgendwo, das ist so medial ganz ruhig und dann hat man natürlich diese ganze Vergangenheit, Thomas Schaaf, Rehagel, Erfolge und Diego und Özil, Miku, also so auch einfach so ein kultiger Club und überall.
Eine schöne Historie, ne?
Ja, auch nicht so verhasst. Ich glaube, außer Hamburg mag man Bremen. Also egal wo man hingekommen ist, gibt es immer viele Werder-Sympathisanten und habe ich dann auch gemerkt, als ich den Schritt gegangen bin, haben sich wirklich wahnsinnig viele gefreut.
Also du kannst heute noch zu Werder zurück, also nicht mehr als Spieler, aber so, die machen die Laola, glaube ich, ne? Die stellen sich auf die Stühle, wenn du kommst.
Mein Vater würde das machen. Nee, aber ich hatte letzte Woche haben die Bremer in Freiburg gespielt, oder vor 2 Wochen, und da habe ich mich dann auch mit Clemens Fritz lange unterhalten und mein alter Kollege, und da haben wir auch über alte Zeiten schwadroniert und dann auch nochmal zurückgeblickt. War echt eine schöne Zeit.
Ja. Und dann widerfährt Nils Petersen etwas, was man den Traumeinstand nennt. Was passierte am 31. Januar 2015? Ein Hattrick als Einwechselspieler. Was war da los? Wo vor allen Dingen?
Ja, in Bremen nach 2,5 Jahren ging es dann von heute auf morgen auch so ein bisschen gefühlt. Also es war natürlich ein Prozess von ein paar Wochen, aber wurde ich dann nicht vom Hof gejagt. Aber zumindest hat man mir so ein bisschen zwischen den Blumen erzählt, such dir gerne was Neues, stört uns nicht. Und das war auch völlig okay. Es ist ja in jedem Arbeitsleben so, dass man auch mal irgendwann nicht mehr gebraucht wird.
Ja.
Und dann habe ich die Adresse Freiburg halt für richtig gehalten und bin zum damaligen Tabellenletzten, saß auf der Bank, war so ein bisschen sportlich auf dem absteigenden Ast. Ja. Also Zahlen lügen nicht. Und dann hat es halt in der zweiten Halbzeit gefruchtet. Einwechslung und 1-0 Rückstand war so ein bisschen mein Lieblingsergebnis als Einwechselspieler.
Ja, ne?
Konnte nur noch gewinnen. Und dann sind tatsächlich 3 Tore passiert.
Das war dein allererstes Spiel für Freiburg.
Genau, das war mein allererstes Spiel. Und wenn man natürlich so einen Einstand hat, dann ist es natürlich auch leicht, die Woche danach irgendwo erstmal akzeptiert zu werden.
Nicht nur die Woche danach, ne? So irgendwie vergessen doch die Leute das dann nicht, ne?
Nee,
weißt du noch, der Petersen kommt her und macht 3 Tore.
Ja, und vor allem, die Leute waren ja auch enttäuscht. Oh, das haben sie ihn geholt, das spielt er nicht. Und ich war ja auch enttäuscht und Aber es sollte auch so sein, ich hatte keine gute Vorbereitung. Und das macht ja auch einem mit einem was, gerade wenn man immer so auch ein bisschen Zweifel hat und dann triffst du nicht und spielst nicht und macht was mit dir. Und das war natürlich dann unfassbar, immer so eine Erlösung. Also jedes Tor war eine Erlösung, aber ein Dreierpack ist nochmal eine dreifache Erlösung.
Aber verrat doch mal das Geheimnis für fußballbegeisterte Mädels und Jungs. Was ist das Geheimnis eines Torjägers?
Also eines Torjägers, ja, niemals den Fokus zu verlieren. Mir sind so oft die Bälle an mir vorbeigeflogen, in Strafraum, Standardsituation, wo ich dachte, der Ball kommt ja im Leben nicht zu mir. Und ich habe trotzdem irgendwie immer dran geglaubt, irgendwie kommt er vielleicht doch nochmal zu mir. Und ich habe dann immer natürlich unzählige Situationen im Strafraum natürlich dann auch angeschaut. Also ich schaue wahnsinnig viel Fußball, aber natürlich auch erlebt, einfach diese Erfahrung immer wieder im Strafraum gehabt, wo die Bälle hinfliegen. Ich kannte jeden gegnerischen Spieler einfach mit dem Wissen, oh, der Torwart hat unten links Probleme, der Verteidiger ist ein bisschen steif, der ist ein bisschen langsam, dass man auch die Schwächen gekannt hat, beobachtet hat, dass man ja auch ruhig geblieben ist, wenn es mal irgendwie 60, 70 Minuten nicht gut lief. Also es ist mir auch schwer gefallen, immer diesen Glauben zu behalten, ich krieg noch meine Chance. Aber ich wusste, meistens kommt sie und da musst du halt da sein. Und den Fokus habe ich irgendwie nie verloren und hatte auch schwierige Momente und dann natürlich auch mal gutes Umfeld, die mir trotzdem mal gut zugesprochen haben. Ja, auch wie mein Vater, der dann auch mal auf mich eingeredet hat, dass ich wirklich gut bin. Und das braucht man auch manchmal so ein bisschen.
Gibt es eigentlich eine Erklärung dafür? Ich habe ja selber früher im Sturm gespielt, dass man manchmal den Bus nicht trifft, aber dann, ich sag mal so, aus jeder Chance ein Tor macht. Gibt es dafür eigentlich eine Erklärung? Ich habe bis heute keine gefunden.
Ja, ich glaube, wir kennen alle unseren Kopf. Das ist wie so vieles im Leben, es steht immer der Kopf im Weg. Und das ist bei uns, man sagt immer, Stürmer und Torhüter sind, glaube ich, sehr sensibel.
Ja.
Und das merke ich auch. Weil der Stürmer, irgendwo, wenn er lange nicht trifft, dann das macht was mit einem. Ich habe so viele Kollegen, mit denen ich mich da schon ausgetauscht habe. Und da geht es jedem gleich. Also jedes Tor ist eine Erlösung und wenn du dann 2-3 Wochen nicht triffst, glaubst du gleich wieder, du hast das Niveau nicht, es reicht nicht mehr und der Konkurrent, der ist doch besser als ich und wahrscheinlich gucken mich schon alle schief an und du redest ja wirklich irgendeinen Schnulli ein und glaubst es manchmal noch, aber ich hatte oft das Können, aber auch das Glück, dass ich dann oft wieder halt getroffen habe, was mir natürlich dann wieder auch ein bisschen Ruhe beschert hat.
Ja. Aber gibt es trotzdem vielleicht für alle die Jungs und Mädels, die das werden wollen, Torjäger, was muss man in den Phasen machen? Einfach nur, wo man nicht trifft, einfach nur an sich glauben?
Nein, wahnsinnig viel arbeiten. Also ich meine, uns wird nichts in die Wiege gelegt oder geschenkt. Wir haben einen linken Fuß, einen rechten Fuß, wir haben einen Kopf und damit können wir Tore erzielen und das habe ich aus allen Lagen versucht und gerade in Phasen, in denen es nicht gut lief, noch mehr denn je. Ich war immer so ein Verfechter davon, daran zu glauben, da oben ist ein lieber Fußballgott, der sieht, dass ich hart arbeite und dann verdiene ich es mir und es hat oft geklappt.
Oh.
Und wenn es dann gut klappt, lässt sich wieder alles schleifen. Und dann guckt er
warum
wieder weg.
Nur?
Und dann guckt er wieder weg und dann hat es wieder nicht geklappt.
Ach Gott, der Petersen, ja.
Ich wurde oft belohnt für harte Arbeit und habe echt dann auch stundenlang auf dem Trainingsplatz oder habe auch drüber nachgedacht, was kann ich wieder verändern, habe meine Spiele angeschaut, habe mich dann auch mit Leuten ausgetauscht, habe den Kontakt zum Trainer gesucht und wie kann ich mich in Positionen bringen. Ich habe meine Mitspieler studiert, ich wusste immer genau, okay, mein linker Verteidiger flankt gerne auf den zweiten Pfosten oder mein rechter Außenbahnspieler ist jemand, der sieht mich gerne im Rückraum, also auch mich auf meine Spieler einlassen. Ne? Es ist nicht nur der Blick zu mir, sondern auch auf die anderen.
Also, dass du mehr oder weniger von ihren Stärken profitieren kannst,
genau.
Dass sie nicht ihr Spiel umstellen müssen für deine, damit es dir besser passt, sondern einfach nur adaptieren und gucken.
Ne? Auch verändern, wenn es nicht gut läuft. Ja? Also wenn ich natürlich dreimal zum ersten Pfosten gehe und er kommt nicht, gibt es genug Leute, die sagen, beim vierten Mal kommt er. Ja, aber wenn ich natürlich weiß, der flankt jetzt mal auf den zweiten Pfosten, dann muss ich mich irgendwann auch mal verändern.
Ja, ist dieses aus deiner Sicht den ersten Pfosten zu belaufen noch immer eine etwas unterschätzte Tätigkeit von Stürmern, weil ich sehe das immer weniger. Viele warten hinten und wollen den Ronaldo machen, so ungefähr.
Ja, und auch Traumtore, ja. Also die meisten wollen ja immer dann oben rechts oder oben links und ein Tor der Woche im Sport im Osten auftauchen. Aber die einfachen Tore sind es, die machen am Ende Ergebnisse und Titel und der erste Pfosten wird krass unterschätzt. Also ich kenne auch viele Verteidiger, die so Angst vor dem ersten Pfosten haben, die so kurz kommen, da kannst du das gar nicht mehr verteidigen. Die meisten Tore habe ich da auch gemacht in der Position, ja.
Ja. Jetzt kommen wir zu einem Kapitel, das Olympia heißt und das du selbst gar nicht mehr auf dem Schirm hattest. Du hast nicht gedacht, mal Olympia selbst hautnah erleben zu dürfen, zu können, ne? Weil man damit irgendwie ja als Fußballer selten konfrontiert wird, ne?
Ja, es war 2016 und ich glaube 88 war Deutschland das letzte Mal dabei, deswegen hat man das irgendwie auch gar nicht auf dem Schirm, man kennt nur die EM, die WM. da war Olympia ganz weit weg für mich. Mhm. Aber dann hat man es natürlich mitgekriegt, dass das Turnier stattfinden wird. Aber ich habe jetzt im Leben nicht mit dem Anruf gerechnet. Deswegen war das eine wahnsinnige Überraschung.
Du bist dort als älterer Spieler, weil das sind ja keine Länderspiele im klassischen Sinne, sondern es ist eher eine U21, die aufgefüllt U23. Oder U23, die aufgefüllt wird mit drei älteren Spielern und du gehörtest dazu. Wie war das? Also, was wart ihr für ein Haufen, der da hingefahren ist, so bunt zusammengewürfelt, so nach dem Motto, ja, das sind ja im Grunde nicht unsere Nationalspieler, aber das ist so die zweite Reihe oder das, was dann mal nachkommen kann, plus Pedersen, der eigentlich ja schon mit dem Länderspiel nichts mehr Mut hat.
Ja, zusammengewürfelter Haufen. Ich war ja damals Zweitligaspieler, also wir sind ja aufgestiegen, aber ich habe Zweitliga gespielt. Dann rechnest du ja sowieso nicht damit, nochmal irgendwie ein Nationaltrikot anzuziehen. Mhm. Und das war ein rein zusammengewürfelter Haufen, den nur heute Rubisch hinkriegen konnte mit seiner Art, weil wirklich, du hast zwei Tage vor dem ersten Spiel oder drei Tage vorher haben wir uns getroffen in Frankfurt, haben einmal trainiert, sind rübergeflogen, hat sich irgendwie so eine erste Elf gebildet und sieben Leute, die dann draußen Platz nehmen dürfen, ja, weil man war ja trotzdem Bestandteil der Mannschaft und dann haben wir uns wirklich mit Hängen und Würgen durch diese Vorrundengruppe gekämpft und wussten selber nicht, wie wir weitergekommen sind und dann haben wir so als Team gut fungiert. Wir hatten natürlich mit Süle, Gnabry, Goretzka, also auch spannende, gute Spieler. Aber wir waren jetzt nicht so, wo du dachtest, wow, die Individualisten und wir schießen ja jeden ab. Das ist auf keinen Fall. Also deswegen war es überraschend, dass wir so weit gekommen sind.
Mhm. Es ging bis ins Finale. Aber du hast dann, höflich wie du bist, Neymar den Vortritt gelassen und den Elfmeter. Ja, es kam zum Elfmeterschießen. Das war 0-0, ne?
1-1.
Ja. Dann in dem riesen Olympiastadion da, was war das für ein Gefühl? Erstmal das Finale, die Hymnen, Brasilien, das war ja Wahnsinn.
Ja,
das
mit dieser Vorgeschichte 7-1, zwei Jahre vorher noch.
Genau.
Spielt alles mit rein und da war wirklich so ein Druck auf der brasilianischen Mannschaft. Das hat man gemerkt nach Abpfiff. Und das Elfmeterschießen war schon, es lief so, jeder Schuss war sicher drin. Ja, da bin ich ja nicht schlecht in Mathe. Statistisch gesehen verschießt irgendwann einer und ich war als Neunter dran. Und dann.
Du zähltest nicht zu den ersten fünf. Du hast dich da schön zurückgehalten, oder?
Doch, ich war der fünf. Also,
ach so, du warst der neunte Schütze von allen zusammen.
Genau. Vier und vier hatten schon geschossen und dann war ich dran. Ah. Der fünfte sozusagen.
Okay.
Und dann, hat Neymar natürlich meinen verschossenen Elfmeter dankend angenommen. Aber der Weg war auch viel weiter als in anderen Stadien und das Tor war irgendwie wahnsinnig weiter weg. Also es war schon, man hat gemerkt, der Rucksack, der Druck ist schon da, war auch bei jedem Schützen so.
Ach, das verzerrt so die.
Ja, das ist, je ist größer komisch, der Druck, ne? War und es gibt auch Stadien, selbst in der Bundesliga, wo du das Gefühl hast, ey, ist das Tor da weiter weg, muss ich da jetzt, also das ist einfach so eine Optik, Du hast irgendwie so einen Knick in der Pupille, glaube ich, ja.
Ja, und als du angelaufen bist, hast du schon gezweifelt oder war er eigentlich gut geschossen?
Nee, er war nicht gut geschossen, halb hoch, rechts, also springt der Torwart in die andere Seite, kannst immer so einen auf
cool machen,
sagen, ja, habe ich ausgeguckt, aber nee, in dem Moment, den musste er auch halten und war nicht gut geschossen und aber ich habe im Pokalfinale für Freiburg zum Beispiel auch einen Elfmeter geschossen und ich habe echt wochenlang trainiert, weil ich hatte irgendwie ein Gefühl, es gibt ein Elfmeterschießen und ich habe ihn trotzdem schlecht geschossen. Also man kann das auch trainieren, aber diesen Druck kannst du einfach nicht einmal nachempfinden.
Nein. Aber hat dich das geärgert, dass du als Torjäger nicht so der klassische Elfmeterschütze bist und warst?
Also bis zu dem Zeitpunkt war es eigentlich so, habe eigentlich viele gute Elfmeter, zumindest viele Elfmeter getroffen, eine gute Quote gehabt, auch im Training und dann auch vorher in Gruppenspielen auch getroffen und in dem Moment war es einfach so, der Torwart hat die richtige Ecke geahnt, Ich war nicht gut platziert, keine Ahnung, da kommen wahrscheinlich mehrere Faktoren zusammen und dann bist du halt am Ende dann der Einzige, manchmal verschießen ja auch vier oder sechs, ja, und dann bist du dann der Einzige. Aber es war okay, in dem Moment hat es weh, aber die Jungs und das ganze der ganze Staff etc., auch die Presse in Deutschland, es war trotzdem so, die coole Jungs, Silbermedaille gewonnen, Medaille mitgenommen, alles okay.
Ja. Habt ihr dann das aber noch ausgiebig gefeiert dann trotzdem oder wart ihr alle zu Tode betrübt?
Nee, ich hatte meine besten Sausen immer nach Niederlagen und die Sause da im deutschen Haus gehörte dazu.
Sehr schön. Und dann kommt es doch noch dazu, dass dich Jogi Löw zur Nationalmannschaft einlädt. Du machst zwei Länderspiele für Deutschland. Hast du damit überhaupt noch gerechnet? Und mal ein richtiger Nationalspieler zu werden, so mit Hymne und allem?
Ja, im Leben nicht. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das war auch das höchste der Gefühle, da zu stehen. Ich weiß noch, in Österreich, das erste Länderspiel, da hat es geregnet aus Kübeln und der Anpfiff hat sich verzogen, hat sich unfassbar hingezogen. Anderthalb Stunden später hieß es dann, okay, wir pfeifen an und da war ich so glücklich, dass jetzt endlich mal diese...
Es hätte zu dir gepasst, ne? So,
ja,
so, das ist passt das Länderspiel und dann kriegt man... Ja,
okay. Ärgerlich gewesen. Aber es hat geklappt und ich durfte die Hymne singen und durfte nach der ersten Minute habe ich gesagt, krass, ich bin jetzt A-Nationalspieler.
Spieler. Ja. Ja, schön. Man kriegt dann dafür auch immer wieder die Einladung dann vom DFB für Länderspiele und so.
Ja, jede Woche so ein Heft.
Sehr schön. Der SC Freiburg und ja auch Christian Streich, der Cheftrainer mit den legendären Sprüchen und dem speziellen Dialekt. Hast du dich mit ihm richtig gut verstanden?
Ja, aber auf Trainer- und Spielerart und Weise. Ne? Also es ist nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, oh, das sind jetzt beste Freunde, weil der eine ist Joker und der andere ist ein beliebter Trainer oder der erfolgreicher, ja. Sondern es war dann auch eine Art Geschäftsbeziehung. Also er ist mein Boss, der hat mir gesagt, du sitzt auf der Bank, das fand ich nicht immer toll, aber ich habe es hingenommen und ich glaube, das hat er auch wahnsinnig respektiert, dass ich da einigermaßen Akzeptanz zu hatte zu dieser Position. Und es war immer kollegial, wir haben uns immer gut verstanden, wir haben uns auch mal geherzt. Also wir hatten schon eine Verbindung, eine sehr gute, und haben uns dann auch immer wirklich in den Entscheidungen auch immer wieder gefunden, dass ich das natürlich auch vieles schon vorher geahnt habe. Das hätte er auch mal dann auch schon gewusst. Wenn er mich dann angerufen hat auf ein Hotelzimmer, gesagt, kommst du mal kurz vorbei, dann wusste ich ja schon, was er von mir möchte. Aber wir haben zusammen 8 Jahre, also er natürlich viel länger, aber dann 8,5 Jahre auch mit dem Weg vom SC dann auch ins internationale Geschäft geebnet. Und beide dafür gesorgt, dass der Verein heute immer noch sehr stabil in der Bundesliga dasteht. Und das verbindet natürlich wahnsinnig.
Kommen wir gleich nochmal drauf. Ich will nochmal fragen, gibt es eine Geschichte zwischen dir und Christian Streich, die du gerne erzählen kannst und darfst, wo du sagst, so ist er, der Trainer?
Ach, da gibt es so viel. Das sind ja eher so legendäre Besprechungen, wenn er mal irgendwann auch mal so ein bisschen lauter wurde oder so, die wir dann auch gerne immer noch, über die wir gerne nochmal ein bisschen erzählen und die nochmal nachmachen oder so, weil man heute natürlich drüber lacht. In dem Moment war es natürlich Abschiedskampf pur und irgendwo ein kleiner Ausraster, aber nicht diese eine.
Die eine Geschichte.
Es bleibt eher, das hängt dieses Herzliche, das, was wir zusammen erlebt haben, wie oft wir uns in den Armen lagen nach Klassenerhalten, nach Erreichen von Pokalfinals etc. Diese Momente bleiben. Was mir jetzt gerade so einfällt, ist, wir haben im Abstiegsjahr haben wir zu Hause Ende der Saison 2 Spiele verloren, 2 wichtige, und haben dann in Hamburg gespielt und kriegen in der letzten Sekunde einen Ausgleich. Und dann war die zu Tode getrübt, 32. Spieltag, und dann haben wir einen Kreis in der Kabine gebildet und er hat gesagt, Jungs, nächste Woche, ich verspreche es euch, gewinnen wir gegen Bayern München, ne, mit Guardiola und alles. Also, hat er im Leben keiner geglaubt. Es hat dann geklappt. Also ab und an hat er wirklich ein gutes Gespür.
Stark. Ja, du hast es mit dem SC Freiburg ja hautnah erlebt, wie man aus der zweiten Liga kommt, in Richtung Champions League marschieren kann. Ihr wart dicht davor, Union hat es jetzt geschafft und alle haben auch gerade im Osten immer wieder gesagt, dass der wirtschaftliche Nachteil nicht aufzuholen ist. Doch Freiburg ist das Gegenbeispiel, Union. Dresden, Magdeburg, Rostock, was muss man richtig machen, um mal in die Adresse zu schauen, um mal wieder um Titel zu spielen, in die Bundesliga aufzusteigen? Ich meine, DFB-Pokalfinale wäre ja mal ein Anfang.
Ja, das ist ein langer Prozess gewesen. Ja, der Freiburg war ja auch mal so eine Fahrstuhlmannschaft und ein langer Volker Finke und das beschaulich im Südwesten, tut aber keinem weh. Jeder mag die so ein bisschen und gar nicht so die große Geschichte, wie sie Dynamo oder Hansa oder keine Ahnung, andere
Magdeburg.
Magdeburg, also da ist ja so eine Riesentradition dahinter und da spricht man immer noch von früher und aber früher ist früher und heute sagt man ja immer ganz oft, ja, wir haben aber nicht das Geld. Ja, aber der eine oder andere Verein hatte auch mal Geld und ist damit nicht gut umgegangen. Es wird immer gesagt, wahnsinnig viel immer dann natürlich ganz am Ende der Nahrungskette investiert in die erste Mannschaft, ja, aber die meisten Vereine, die heute erfolgreich sind, haben irgendwo unten angefangen, dann auch da alles neu zu strukturieren, sich darin aufzubauen. Wir haben heute wahnsinnig viele Spieler, die deutscher Jugendmeister geworden sind, die wir für viel Geld verkaufen können, weil wir sind ja trotzdem ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist Magdeburg, das ist Union, das ist Freiburg. Am Ende geht es ja auch darum, Gewinne zu erzielen, Gewinne zu generieren. Ja, da kann ich mir nicht 7-36-Jährige holen, sondern schaue, dass ich mir eigenes Tafelsilber besorge und das auch verscherble irgendwann. Oder ich behalte sie, wenn ich so gut bin. Und das haben viele Vereine natürlich lange falsch gemacht. Und dann findest du dich auf einmal wieder in der zweiten oder dritten Liga und bist dann so gefühlt manchmal in so einer Totengräberliga, wo du die Zuschauertribüne nicht voll kriegst, wo du sagst, wir lassen jetzt spielen, jetzt habe ich irgendwie 11 Spieler, die keiner kennt, die nicht aus der Region kommen, wo die Fans sich nicht mit identifizieren können. Und auf der anderen Seite, wenn man auch wieder was Positives sagen möchte, freut es mich natürlich, wenn ich jetzt Magdeburg sehe, da eine Mannschaft, eine funktionierende Truppe, ein Trainer, der jetzt schon wieder länger da ist, die Zuschauer, die haben Bock und jeder hat Bock. Also ich freue mich mal richtig, wenn ich sehe, oh, heute spielt Magdeburg, dann kann ich das geil gucken oder so, dann mache ich das wahnsinnig gerne.
Ja, Magdeburg und Rostock, ich habe das mal so ganz geheim, ich habe gesagt, einer von beiden steigt in die erste Liga auf, aber mal gucken.
Ob Magdeburg ist ein kleiner Geheimfavorit, auch unter Experten.
Ja. Ja, jetzt bist du in Freiburg heimisch geworden, hast 2021 geheiratet, ein Haus gebaut. Was ist das Schöne an diesem Fleck Deutschland?
Also in erster Linie glaube ich, wenn man beruflich Erfolg hat, kann man irgendwo auf der Welt leben, dann gefällt es einem natürlich mal schon wahnsinnig gut. Es gibt immer viele zum Beispiel, die haben immer so ein negatives Verhältnis zu Cottbus zum Beispiel. Ich fand Cottbus wunderschön, vermutlich, weil ich dann auch erfolgreich war. Aber Freiburg hat zudem natürlich auch noch viel zu bieten. Ja? Also es ist ja da im Dreiländereck, du bist wahnsinnig schnell in der Schweiz, in Frankreich, den Europapark um die Ecke, Titisee. Mhm. Es ist halt wahnsinnig weit weg vom Schuss, also die Anbindung ist eine Katastrophe. Aber ansonsten sehr viel Lebensqualität, sehr viel schönes Wetter, guten Wein, also gibt Schlimmeres.
Ja. Ja, und was passiert jetzt? Lesereise durch Deutschland mit dem sehr schön geschriebenen Buch übrigens, Kompliment. Danke. Unter der Mitwirkung, wollen wir nicht verschweigen, von Lars Töffling, dem ehemaligen Pressesprecher des Hallischen FC und früher auch Pressesprecher bei Energie Cottbus, daher kennt ihr euch. Und da ist euch wirklich was Tolles gelungen. Bist jetzt Bestseller-Autor. Kennst du das Kriterium eigentlich eines Bestseller-Autors?
Ich habe es mal gegoogelt, da bin ich ganz ehrlich.
Hier, ich habe es aufgeschrieben.
Ja, du musst es 100.000 Mal verkaufen, das haben wir ja im Leben nicht. Also, ich habe mich ja nie als Autor gesehen. Ne? Ich hab jetzt.
Aber der Anstoß kam von ihm.
Der so. Anstoß kam von ihm. Also, ja. Er hat schon damals, zu Cottbuser Zeit, fand er mich, glaube ich, irgendwie cool und spannend und hat so gut verstanden. Und dann, klar, Bayern natürlich. Und hat er immer gesagt, du, wenn du irgendwann mal Richtung Karriereende blickst, dann habe ich Bock, mit dir was zu machen. Und dann hat er immer wieder angerufen und ich habe gesagt, ja, Lars, alles gut, melde dich dann und so. Und da ist er echt hartnäckig gewesen. Und heute bin ich ihm wahnsinnig dankbar, dass er da hartnäckig geblieben ist, weil dadurch natürlich dann auch dieses coole Buch entstanden ist und wir frühzeitig angefangen haben, dass wir auch dann ein bisschen Zeit hatten. Ich habe zum Glück noch mal ein Jahr eine Vertragsverlängerung gemacht, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, noch ein bisschen mehr zu schreiben. Mhm. Also war vieles richtig.
Ja, bei Google steht auch, bei gutem Verhandlungsgeschick 6-12% pro Buch als Honorar.
Ja, also sag mal so, wenn man es 100.000 Mal verkaufen würde, dann würde man reich werden, aber in unseren Sphären, da schwimmt man da nicht mit, aber...
Das ist auch nicht der Sinn und Zweck gewesen.
Nee, sich daran zu bereichern, gesagt, es ist so ein cooles Projekt.
Ja, finde ich auch.
Macht echt Bock, weil man so eigentlich ja sein Leben lang Teamplayer ist, was richtig, richtig cool ist und wahnsinnig viele Vorteile mit sich bringt. Aber so als Autor bist du dann irgendwie gefühlt wie so ein Einzelsportler. Das ist mal was Neues.
Aber wie oft hast du vor der Überlegung gestanden, zu sagen, oh, die Story, die ist gut zu erzählen, aber nee, ich kann dem das nicht antun.
Nee, ich habe gar nicht so viele Skandale miterlebt.
Ach so.
Man wünscht sich das, glaube ich, immer als Leser, dass man irgendwas Neues erfährt. Und dann kauft man sich wahrscheinlich eher ein Tim-Wiese-Buch, wenn man irgendwie was Verrücktes hören will. Und ich bin dann immer eher der Bodenständige, sag ich mal, hab dann jetzt nie die großen... Wahrscheinlich, wenn irgendwelche fiesen Skandale waren, hat man mich gar nicht angerufen, weil sie wussten, der macht eh nicht mit, so, der ist halt zu langweilig. Und habe das damit gar nicht ins Buch packen müssen. Es ist eher so, dass man sich bremsen musste, wo man dachte, oh, die könnte ich auch noch erzählen, das könnte ich auch noch erzählen. Aber dafür gibt es ja auch Momente wie heute, wo man immer wieder auch mal was Neues erzählen könnte.
Ja, ja. Welche Passage in dem Buch gefällt dir am besten?
Ja, schon Bankgeheimnis. Gibt es ja extra das Kapitel auch, ne, was zum Cover passt, zum Buchtitel. Einfach, weil ich ja dann doch irgendwo auch das natürlich am besten erörtern kann, weil ich natürlich diese Vita im Hintergrund habe als bester Einwechselspieler mit Toren. Ja.
Ja. Jetzt Plan B, das ist auch das Credo unseres Podcastes. Das ist die Frage, die sich jetzt für dich stellt. Und wie man hört, stellst du dich jetzt hinten an, machst demnächst ein Praktikum als Trainee, wie mir das so heute neudeutsch heißt, beim SC Freiburg. Stimmt das?
Ja, also die Überlegung ist da. Wir haben uns zusammengesetzt nach Saisonende und gesagt, Mensch, lass uns doch im Oktober zusammensetzen, mach du erstmal die Buchnummer, schau erstmal, dass du ein bisschen runterfährst. Zum Runterfahren kam ich noch nicht, aber zumindest steht da ja der Austausch, dass wir uns jetzt mal irgendwann zusammensetzen und dann dieses Trainingprogramm ist halt einfach naheliegend, weil ich ja nichts kann außer Fußball spielen und oberhalb vom Kabinentrakt muss ich mich erstmal irgendwie neu orientieren, was da alles so ansteht, was da hinterm Verein alles geleistet wird und deswegen lasse ich mich da gerne überraschen.
Ach, da könnte die Chefsekretärin sagen, Nils, kopier mal bitte.
Dann. Genau, oder mach mal einen Kaffee für einen Manager.
Aber hast du so ganz im Hinterkopf vielleicht so etwas, wo du sagst, okay, das könnte ich mir vorstellen, da könnte es mal hingehen?
Also ich finde, also der Trainerposten zum Beispiel ist nichts für mich, finde ich jetzt, sehe ich mich gar nicht. Aber zum Beispiel so im Management zu arbeiten, dann ist natürlich die Frage, was gefällt mir? Es gibt Merchandising, Ticketing, Marketing, Sponsoring, da gibt es so viele Bereiche, die ich noch gar nicht kennengelernt habe, vielleicht ist da was dabei. Ansonsten haben wir jetzt in Freiburg zum Beispiel mit Jochen Seier, Clemens Hartenbach, Oliver Leki, viele spannende Persönlichkeiten, wo man natürlich wahnsinnig viel lernen kann und dann schaut man mal, in welche Richtung es gehen könnte. Aber auch jetzt Clemens Fritz zum Beispiel ist jetzt auch in Bremen damit in der vordersten Front. Finde ich auch wahnsinnig spannend.
Also Trainer wie dein Vater?
Nicht. Eher nicht. Dann das Ergebnis haben wir heute gehört dabei.
Ja, genau. Das gilt zu verhindern. Ja. Ne? Nils, 45 Minuten sind gleich rum. Das ist doch ja, die perfekte Gelegenheit, um Danke zu sagen, dir alles Gute zu wünschen für die Zukunft, für deinen Plan B, dass du das Richtige findest. Danke nochmal, dass du hier warst und bleiben Sie, liebe Hörer, uns gewogen und hoffentlich bis bald. Danke. Ciao.
Dankeschön. Ciao.